nicht auf drei, sondern auf vier Teile. Deshalb entfällt das eigentlich für heute vorgesehene Thema von Mara nach Elim. Und ich werde dann Montagmorgen als Thema machen in der Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben. Nur damit ihr einen Überblick habt, heute dann also der vierte und letzte Teil von meiner Reihe, was Gott für uns ist und für uns sein will. Wir haben es gerade gehört in 1. Johannes 1, Vers 5, da heißt es, Gott ist Licht. Es gibt ganz viele Dinge, die man über Gott sagen kann oder die die Bibel in dieser kurzen Form über Gott sagt. Das Schönste, Gott ist Liebe. Das ist das Schönste. Aber Gott ist Licht, das ist auch was Großartiges. Licht. Erst wenn sich weißes Licht in einem Wassertropfen oder in einem Prisma bricht, dann können wir das ganze Spektrum an Farben erkennen, aus denen dieses Licht eigentlich besteht. Wir sehen, es ist weißes Licht. Und wenn es dann regnet und Wassertropfen dazwischen kommen und sich dann dieses weiße Licht in Wassertropfen oder in einem Prisma bricht, dann mit einmal erkennen wir, dass dieses weiße, einheitliche Licht aus einem ganzen Spektrum von Farben besteht. Und auch für mich hier wieder das Faszinierende, dass dieses Licht aus 7 Spektralfarben besteht. Und 7, das ist in der Bibel eine ganz zentrale Zahl. Das ist die Zahl der Vollendung. Das ist eigentlich der Grundrhythmus innerhalb der göttlichen Schöpfung und des göttlichen Heilshandelns. Die 7 zieht sich durch die ganze Bibel. Das beginnt in der Schöpfung mit diesen 7 Tagen, die uns als Lebensrhythmus gegeben werden. Das könnte man jetzt ganz viel noch ausführen mit der 7, will ich nicht machen, ist heute nicht mein Thema, nur mich fasziniert, dass diese 7 so im Zentrum der Bibel, im Zentrum der göttlichen Offenbarung steht und dass wir sogar bei dieser Aussage, Gott ist Licht, wenn wir jetzt dieses Licht brechen, wir wieder auch hierin die 7 entdecken in den 7 Spektralfarben. Und so wie weißes Licht sich bricht und wir dann dieses Spektrum an Farben erkennen, so ist es auch mit Gott, dem Licht unseres Lebens. Wenn das Licht seines Wesens sich im Prisma seines Wortes, der Bibel, bricht, dann erkennen wir im Wort Gottes in der Bibel mit einmal, das ist nicht nur weißes Licht, das ist nicht nur so eindimensional, sondern das ist ja, Gott ist ja ein ganzes Spektrum an Wesen, an Funktionen, an Seiten, mit denen Gott sich uns offenbart, was Gott für uns sein will. Und wisst ihr, für mich ist das wirklich so, die Bibel, ich würde sie jetzt gerne hochhalten, mit dem iPad macht sich das immer schlecht, früher mit der Bibel, das hat sich immer schöner gemacht, wenn man die dann auch so richtig mal hochhalten konnte, Gottes Wort. Diese Bibel, Gottes Wort, ist so ein Prisma, in dem sich das Licht Gottes, das Licht seiner Offenbarung bricht. Und darum ist es mir so wichtig, immer wieder zu sagen, Leute, lest die Bibel, denn hier erfahrt ihr etwas von diesem ganzen Offenbarungsspektrum Gottes. Die ganzen Farbnuancen Gottes, seines Wesens, seines Willens, seiner Pläne. Bitte, 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 gebt euch nicht zufrieden mit so ein paar kleinen Anfangsgedanken und denkt, die habe ich jetzt, mehr brauche ich nicht. Das ist so ein Schatz, das Wort Gottes. Es ist wirklich das Prisma, in dem Gott sich herabneigt und seine ganze Fülle brechen lässt für uns in viele, viele verschiedene Spektralfarben. Lest die Bibel immer wieder. Das ist so etwas Herrliches und Großartiges. Und nicht nur die Bibel, Gottes Wort, ist so ein Prisma, in dem sich das bricht. Ich muss mal noch einen ergänzenden Zusatz machen, der mir gerade einfällt dazu. Ich habe immer mal Teil aus dem Koran gelesen. Ich dachte, man muss ja da auch mal reingucken, um zu wissen, was die da mal so reden. Das kam mir so eindimensional vor. Dann haben wir mit unseren Söhnen jetzt mal in dem Buch der Apokryphen gelesen, weil wir das so fast rein in die Bibel lesen, zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Und dann haben wir mal in den Apokryphen gelesen, das Buch der Makkabäer. Ach, wenn ich jetzt eine Auffangung wäre, könnte ich 100 Euro oder so als Ordnungsgeld verhängen oder die Zeitlose machen. Da haben wir also die Apokryphen mal zusammengelesen. Und dann habe ich mal den Aaron gefragt, sag mal, merkst du den Unterschied? Er sagt, ja, Papa, ich kann es nicht so richtig benennen, was es ist, aber ich merke, wenn wir die Apokryphen lesen, einen Unterschied. Einen Unterschied zur Bibel. Und du merkst eben, auch wenn du gute Bücher liest oder wenn du die Apokryphen liest, das sind gute Dinge, die da stehen. Aber sie sind irgendwie eben nicht so voll inspiriert, geistgehaucht, wie das bei dem Wort der Bibel ist. Du hast den Eindruck, auch bei den Apokryphen, sie sind eindimensional. Du hast nicht dieses ganze Farbspektrum, was sich uns in der Bibel erschließt. Also ich bin ein ganz, ganz begeisterter Bibelleser und freue mich einfach daran, dass sich hier die göttliche Offenbarung in dem Wort der Bibel so bricht, dass es uns dieses ganze Spektrum Gottes offenbart. Darum immer wieder, Leute, lest die Bibel, forscht und grabt in dem herrlichen Wort Gottes. Nicht nur die Bibel ist so ein Prisma, in dem sich dieses Licht Gottes bricht, sondern auch unser Leben. Auch unser Leben. Auch in unserem Leben will sich Gott, Gottes Offenbarung, brechen. In diesem ganzen Spektrum an Farben dessen, was Gott ist und für uns sein will. Und wir lernen in unserem Leben Gott immer wieder von einer anderen Seite kennen. Weil unser Leben so viele verschiedene Situationen kennt, wo wir Gott eben immer wieder von einer anderen Seite brauchen. Und das ist das Herrliche, dass Gott sich uns immer wieder von einer anderen Seite zeigt, weil Gott seinen Kindern immer wieder all das sein möchte, als was sie ihn gerade brauchen. Und damit ist klar, unser Thema ist natürlich so unerschöpflich wie Gott selbst. Und wenn ich heute dieses Thema abschließe, naja, dann breche ich es ab, aber ich beende es nicht. Aber wir wollen doch immer wieder einige Farben herausgreifen aus diesem Spektrum dessen, was Gott für uns ist und für uns sein will. Was haben wir bisher gesehen? Die erste Farbe, die wir gesehen haben, war: Gott ist unser Schöpfer. Er ist der Schöpfer des Universums. Wir können in der Schöpfung seine Fantasie, seine Kreativität, seine Buntfarbigkeit erkennen. In der Schöpfung erkennen wir, Gott ist nicht klein und eng, grau und langweilig, sondern Gott ist groß und herrlich und vielfältig. Er offenbart sich uns in der Schöpfung. Und dann ist Gott nicht nur der Schöpfer des Universums, sondern wir haben gesehen, Gott ist auch unser persönlicher Schöpfer. Ich preise dich darüber, Psalm 139, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wir haben gesehen, dass das für jeden von uns gilt. Von Gott gewollt, von Gott gemacht, von Gott geliebt, von Gott geplant. Jeder Tag unseres Lebens ist in seinem Buch schon verzeichnet, als noch nicht einer von ihnen war. Jeder einzelne Tag, auch unser letzter. Gott ist unser Schöpfer. Und dann haben wir gesehen, damit korrespondiert natürlich auch das andere: Gott ist unser Richter. Wir werden ihm Verantwortung ablegen müssen dafür, was wir mit und aus unserem Leben, das er uns geschenkt hat, gemacht haben. Das ist die Beziehungsebene, in der jeder Mensch vor Gott einfach steht, Kraft natürlicher Geburt. Und dann haben wir gesehen, Gott möchte uns mehr sein, viel mehr sein, als nur unser Schöpfer und unser Richter. Gott möchte unser Retter und Erlöser sein. Darum sendet er uns seinen Sohn Jesus. Jesus heißt übersetzt, der Herr ist Retter. Und dieser Name ist Programm. In Jesus rettet uns Gott. Jesus ist gekommen, um uns loszukaufen aus der Sklaverei, der Sünde, des Todes, des Teufels. Er hat das Lösegeld bezahlt, hat uns losgekauft, freigekauft. Und jetzt jubelt Paulus und schreibt im Kolosserbrief, dass Gott uns versetzt hat aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und ich habe gehört, dass ihr gestern in eurem Jugendseminar auch euch intensiv beschäftigt habt mit den Dingen, die Realität, auch dieser finsteren Realität, der Macht Satans und seiner dämonischen Welt, seiner Engel betrifft. Da Das ist eine Realität. Und diese Realität kann einem manchmal ganz schön Angst machen. Und da dürfen wir uns ganz klar das sagen. Wir sind versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, wir sind losgekauft, versetzt, wir sind nicht mehr in seinem Machtbereich der Finsternis. All diese Finsternismächte haben an dem, der Jesus gehört, kein Recht mehr, keine Macht mehr. Natürlich müssen wir weise sein im Umgang mit bestimmten Dingen, dass wir da nicht mit dem Feuer spielen. Natürlich gibt es Situationen, wo Satan versucht, ein Recht, was er an uns gar nicht mehr hat, doch wieder einzufordern. Dann müssen wir ihm sagen, hör zu, du hast kein Recht mehr an mir. Wenn er uns Angst macht, wenn er mit bestimmten Dingen kommt. Du hast kein Recht mehr an mir. Ich gehöre Jesus. Ich bin versetzt aus deinem Machtbereich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da müssen wir uns dann im Glauben drauf stellen und sagen, du hast kein Recht mehr an mir. Dann haben wir gesehen, dass wenn man Jesus als Retter und Erlöser seines Lebens annimmt, dass man dann noch in eine ganz, ganz neue, tiefe Ebene der Beziehung zu Gott eintreten kann. So viele ihn Jesus aber aufnahmen, das jetzt wirklich machen, ihn aufnehmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist das Größte, das ist das Schönste, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Nicht nur wie alle Menschen Geschöpf Gottes, sondern jetzt auch Kind Gottes sein zu dürfen und zu rufen, aber lieber Vater. Wir haben dann gesehen, dass diese Vaterschaft Gottes eben nicht per se besteht, sondern immer verbunden ist mit der Herrschaft Jesu in unserem Leben. Vater ist Gott uns nicht einfach so, sondern zum Vater wird Gott uns da, wo Jesus Christus der Herr unseres Lebens geworden ist, wo der Herr unser Herr. Da wird Gott unser Vater. Und wir haben uns dann mit diesem Urbekenntnis der Christenheit beschäftigt. Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Gesehen, dass das nur im Heiligen Geist ausgesprochen werden kann, dass auf dieses Bekenntnis die ganze Heilsgeschichte Gottes hinausläuft. Wenn im Neuen Testament von der Herrschaft Jesu gesprochen wird, ist also Kyrios, Herr, der Zentralbegriff. Im Übrigen im Griechischen auch der Begriff, Kyrios, mit dem dieser alttestamentliche Gottesname Yahweh dann im Griechischen übersetzt wird. Also wir sehen, was für eine Bedeutungsfülle sich in diesem Wort Kyrios, Herr, verbirgt. Kyrios, Herr, Herr Jesus. Das ist der Zentralbegriff im Neuen Testament, wenn von der Herrschaft Jesu gesprochen wird. Die Herrschaft Jesu verbindet sich in der Bibel aber noch mit zwei weiteren Titeln, die ihm zugelegt werden. König und Haupt. König und Haupt. Schöpfer, Richter, Erlöser, Vater, Herr, König und Haupt. Ganz zufällig bin ich in meiner Reihe auf die 7 Spektralfarben auch hier wieder gekommen. König und Haupt. Als Jesus Nathanael in seine Nachfolge beruft, bekennt dieser in Johannes 1, Vers 49, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und als Jesus am Palmsonntag in Jerusalem einzieht, ruft eine Menge, Johannes 12, Vers 13, Hosianna, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Und Karfreitag legt sogar Pilatus in allen Weltsprachen der damaligen Zeit davon Zeugnis ab. Johannes 19, Abvers 19. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Und es wurde geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Da kommen auch die hohen Priester und Schriftgelehrten, beschweren sich bei Pilatus. Er sagt doch nicht, dass er der König der Juden ist, sondern dass er gesagt hat, dass er der König der Juden ist. Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Stellt euch vor, Pilatus, dieser ungerechte Richter damals, ein Schandfleck für meinen Berufsstand, Der hat doch trotzdem auch hier wieder der Offenbarung Gottes dienen müssen. Selbst in dem Moment, als Jesus am Kreuz hängt, sozusagen den tiefsten, schwächsten, unscheinbarsten, hilflosesten Moment überhaupt seines Lebens, wo man sagt, wo ist da König? Wo ist da Macht? Wo ist da Herrschaft? Genau in diesem Moment steht in allen Weltsprachen, Hebräisch, Lateinisch, Griechisch, er ist der König der Juden. Also ich finde das großartig, dass Gott es dem Pilatus eingegeben hat und dass der sich auch gar nicht dann hat breitreden lassen, sondern gesagt hat, das bleibt so stehen. Und es ist Wahrheit. Mit dem Titel der König Israels, der König der Juden, knüpft das Neue Testament an das Alte Testament an, wo vielfach bezeugt wird, dass der kommende Messias und Erlöser, dass der König Israels sein wird. Und hier ist es wichtig, die Bibel in ihrer heilsgeschichtlichen Entfaltung zu lesen. Im Alten Testament, im Alten Bund, erwählt sich Gott aus allen Völkern dieser Erde ein Volk, Israel. Wir haben gehört, auf zweiter Position kam die Schweiz, aber es blieb dabei, Israel hat dann das Rennen am Ende gemacht. Aus allen Völkern dieser Erde erwählt sich Gott ein Volk, das als Träger seiner Gottesoffenbarung für alle Völker dieser Erde nunmehr da sein soll. Und das Volk Israel sollte als einziges Volk dieser Erde, als Theokratie, als Gottesherrschaft verfasst sein. Gott erwählt sich dieses Volk als sein Volk, das Land Israel als sein Land und die Stadt Jerusalem als seine Hauptstadt. Jesus nennt sie in Matthäus 5, Vers 35 die Stadt des großen Königs und meint damit sich selbst. Gott selbst will also in seinem Sohn der König dieses Volkes sein, der König Israels, der König der Juden. Und deshalb, weil das so ist, deshalb ist die Geschichte dieses Volkes Israel so einzigartig. Deshalb hat sich dieses Volk über fast 2000 Jahre der Zerstreuung ohne eigenes Land als Volk mit eigener Identität erhalten. Das gibt es kein zweites Mal. 2000 Jahre ein Volk ohne eigenes Land, zerstreut über die ganze Erde und doch in der völkischen nationalen Identität bewahrt geblieben. 2000 Jahre. Ein Wunder Gottes. Das hat einfach daran den Grund, dass Gott es sich erwählt hat als sein Volk. Ja, und deshalb gibt es auch bis heute diesen großen Streit um das Land Israel und um die Stadt Jerusalem. Weil Gott eben dieses Volk, dieses Land und diese Stadt für sich persönlich als sein Sondereigentum aus dieser Welt erwählt hat. Darum rennt Satan mit aller Kraft dagegen an, gegen das Volk, immer und immer wieder verfolgt bis hinein in den Holocaust. Deshalb immer wieder der Kampf gegen das Land, das wird immer wieder zu Schutt und Asche gemacht. Und deshalb dieser Riesenkampf um Jerusalem, den man ja, so schön die Stadt ist, mit normalen menschlichen Kategorien gar nicht erklären kann. Sondern sich klar machen, auch hier tobt in der unsichtbaren Welt ein geistiger Kampf um diese Stadt, weil diese Stadt die Hauptstadt Gottes auf dieser Erde ist. Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Es gibt also nur ein Volk, ein einziges Volk auf dieser Erde, das das von sich sagen kann, wir sind wirklich das Volk Gottes. Das Land Gottes. Diese Stadt ist die Stadt Gottes. Aber Israel will sein, wie alle anderen Völker auch. Das kennen wir auch, ne? Gerade wenn man in Gruppen ist, in Schule, in irgendwelchen Freundeskreisen. Da ist immer so diese Tendenz, nur nicht auffallen. Irgendwie angleichen, irgendwie sein wie alle anderen auch. Man möchte nicht aus dem Rahmen fallen. Man möchte nicht irgendwie dann so ausgegrenzt sich fühlen. Man möchte dazugehören. Darum möchte man sein wie alle anderen auch. Aber das geht für die, die Gott sich erwählt hat, aus dieser Welt heraus, für sich, für die geht das nicht. Das gilt für uns persönlich als Kinder Gottes, dass wir eben nicht so sind wie alle anderen auch. Wir sind Kinder Gottes, das sind alle anderen nicht, aber das hat Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Stellung, auf die Art und Weise, wie wir sind und wie wir leben. Wir sind nicht wie alle anderen auch. Wehe uns, wenn wir sind wie alle anderen auch. Das Volk Israel hatte auch diese Tendenz. Manometer, alle um uns rum haben König und der hat einen tollen Palast und ein stehendes Heer und ach, das, und wir, Gott, ja, naja, sieht man auch nicht so richtig. Und sie wollten sein wie alle anderen Völker auch. Und dann verwirft dieses Volk Jesus als seinen Messias und als seinen König. Und deshalb wird Israel im Heilsplan Gottes für eine gewisse Zeit zurückgestellt, an die Seite gestellt. Und Gott erwählt sich jetzt in seinem Heilsplan eine neue Körperschaft als Träger seiner Gottesoffenbarung, als Werkzeug seiner Heilsvermittlung. Eine neue Körperschaft hierfür erwählt Gott sich. Die Gemeinde. Der Apostel Paulus nennt sie den Leib des Christus. Und diese Gemeinde, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil es hier in der Theologiegeschichte ganz arge, böse, falsche Weichenstellungen gegeben hat. Diese Gemeinde tritt jetzt aber nicht an die Stelle Israels. Sie verdrängt und ersetzt Israel nicht. Der Bund Gottes mit Israel im Alten Testament bleibt gültig. Israel ist nicht verworfen, sondern nur zurückgestellt. Paulus behandelt diese Fragen ausführlich in Römer 9 bis 11. Wenn ihr da mehr wissen wollt, lest diese drei Kapitel Römer 9 bis 11. Die Verheißungen für Israel bleiben gültig und jede einzelne wird erfüllt werden. Israel bleibt das Volk Gottes und Gott bleibt der König Israels. Die Gemeinde hingegen, die hat einen ganz anderen Charakter. Sie ist kein Volk im nationalen Sinn, sondern sie besteht aus einzelnen Menschen, die Gott aus jedem Volk dieser Erde herausruft und dem Leib des Christus als Glied einverleibt. Und damit hat die Gemeinde ein ganz anderes Wesen und eine ganz andere Berufung als das Volk Israel. Und infolgedessen hat die Gemeinde auch eine andere Beziehung zu Gott als das Volk Israel. Man könnte es vielleicht auf den Satz bringen: Jesus ist der König Israels, aber das Haupt der Gemeinde. Deshalb wird auch in den apostolischen Briefen von Gott oder von Jesus an keiner einzigen Stelle als König der Gemeinde gesprochen. Allein diese Tatsache spricht doch Bände, dass es nicht eine einzige Stelle in den apostolischen Briefen gibt, an denen von Gott oder von Jesus als König der Gemeinde gesprochen wird. Wir lesen in Hebräer 7, Vers 2 von Jesus im Vorbild des Melchisedek als König der Gerechtigkeit und als König des Friedens. Das sind doch herrliche Titel. Jesus ist der König der Gerechtigkeit, Jesus ist der König des Friedens, das heißt seine Königsherrschaft ist eine Herrschaft der Gerechtigkeit und des Friedens. Von welchem König dieser Erde in dieser Geschichte hätte man das je sagen können? Jesus ist eben kein Willkürherrscher, kein Despot, sondern Jesus ist der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens. Gerechtigkeit und Friede, die prägen seine Königsherrschaft. Ansonsten, außer Hebräer 7, Vers 2, finden wir überhaupt nur noch zwei Stellen in den apostolischen Briefen, wo als König von ihm gesprochen wird. In 1. Timotheus 1, Vers 17, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Äon zu Äon. Amen. Da wird er jetzt als König der Zeitalter bezeichnet. Das ist auch ein faszinierender Begriff, gerade wenn man weiß, dass in der Heilsgeschichte Gottes, im Heilshandeln Gottes, es verschiedene Zeitalter gibt, in denen Gott unterschiedlich an und mit den Menschen handelt. Es gibt dieses Zeitalter, im Griechischen dieser Begriff Äon. Es gibt das Zeitalter, den Äon des Paradieses, wo die Sünde noch nicht da war, wo der Mensch noch in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Dann kommt der Sündenfall und jetzt beginnt dieser Zeitabschnitt, dieses Zeitalter, dieser Äon, in dem wir heute auch leben. Paulus nennt ihn den bösen Äon. Wir leben heute im bösen Äon. Und Paulus sagt, Jesus ist gekommen, um uns herauszunehmen aus diesem gegenwärtigen bösen Äon, dass wir da nicht mehr hingehören in diesen Machtbereich der Finsternis. Und dann wird davon geredet, dass ein kommender Äon der Königsherrschaft Gottes, der Königsherrschaft Jesu auf dieser Erde kommt, dieses messianische tausendjährige Friedensreich für Israel. Das ist dieser kommende Äon, dieser Heilsäon, auf den Israel seit jeher wartet. Israel hat eigentlich immer nur in diesen zwei Äonen gedacht, in dem gegenwärtigen Äon, dass der Messias nicht da, und in dem zukünftigen Äon, wo der Messias kommen wird. Also das ist immer noch der Offenbarungsstand Israels, der Offenbarungsstand im Neuen Testament während der Evangelien, dass Israel immer nur in dieser Kategorie zwei Äonen dachte, der gegenwärtige und der zukünftige Heilsäon, das tausendjährige Reich. Und über Paulus wird dann der Gemeinde offenbart, es gibt noch mehr als nur diese zwei Zeitalter, diese zwei Äonen. Es gibt welche davor, es gibt mehrere, die noch kommen, und es gibt sogar eine Zeit vor und nach den Äonen. Das ist dann quasi nicht mehr als Zeit in unserem Sinne zu verstehen. Und wenn wir diese Spiegelstelle haben an die Juden, an die Pharisäer, an die Schriftgelehrten, dass wer den Heiligen Geist lästert, dass dem nicht vergeben wird, weder in diesem noch in den zukünftigen Äonen, dann ist das eine klare Aussage an die damaligen Juden, dass wo sie Jesus ablehnen und sein Wirken dem Teufel zuschreiben, dass sie keinen Eingang in diesen kommenden Äon des tausendjährigen Reiches haben werden. Also, das Heilshandeln Gottes vollzieht sich durch verschiedene Zeitalter. Und jetzt das Herrliche, dieser Ausdruck, er ist der König der Zeitalter. Über all diese Zeitalter, auch in ihrer Verschiedenartigkeit, bleibt er der König, der Herr. Und die zweite Stelle, wie gesagt, die einzigen beiden Stellen in den apostolischen Briefen, wo der Begriff König überhaupt vorkommt. 1. Timotheus 6, Vers 15. In der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus wird sich zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen. Der König der Könige und Herr der Herren. Und eine Parallelstelle dazu wäre dann Offenbarung 19, Vers 16, wo geschildert ist, wie Jesus sichtbar auf diese Erde wiederkommt zur Aufrichtung seines messianischen Friedensreiches. Da wird er gesehen als Reiter auf einem weißen Pferd. Und dann heißt es, Offenbarung 19, Vers 16, er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Das heißt, er ist immer durch alle Zeiten hindurch, über alle Herrscher dieser Welt, der König. Der König der Könige, der Herr der Herren. Und im Buch Daniel wird uns das so schön geschildert. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein nach seinem Willen. Wir halten aber fest, an keiner einzigen Stelle in den apostolischen Briefen wird von Gott oder Jesus als König der Gemeinde gesprochen. Und allein dieser Befund macht doch deutlich, dass die Gemeinde zu Gott und zu Jesus eben in einer anderen Beziehung steht als das Volk Israel. Dieser Sprachgebrauch der Apostel hat ja seinen guten Grund. Es soll dadurch der Eindruck vermieden werden, als sei die Gemeinde an die Stelle Israels getreten. Das ist genau heute der theologische Mainstream, aus dem heraus noch unglaublich viel an theologischer Publizistik oder an Liedgut heraus entsteht. Dem liegt immer diese theologische Missverständnis zugrunde, die Gemeinde ist an die Stelle Israels getreten, hat Israel verdrängt. Und darum ist der König Israels jetzt der König der Gemeinde. Und genau aus diesem Grund, damit dieses Missverständnis durch die Vokabeln nicht permanent transportiert wird, genau aus diesem Grund gebrauchen die apostolischen Briefe diesen Begriff König für Jesus, für Gott, nicht in Bezug auf die Gemeinde. Er ist der König der Zeitalter. Er ist der König aller Könige. Er ist der König Israels. Große, herrliche Aussagen über die Königsherrschaft Jesu. Und als König der Zeitalter und als König aller Könige wollen wir Jesus auch anbeten und preisen. Mir ist das groß, dass er der König aller Könige ist. Dass er der König der Zeitalter ist, durch alle Zeiten hindurch. Das ist groß, dafür können wir ihn loben, preisen und anbeten. Er ist König. Aber wir sollten uns dabei immer bewusst bleiben, die Beziehung zu seiner Gemeinde ist eine andere. Für seine Gemeinde ist Jesus mehr als nur König. Für seine Gemeinde ist Jesus das Haupt. Kolosser 1, Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Da könnte man jetzt noch ganz, ganz viele Stellen nennen, die sich genau in demselben Vokabular bewegen. Dieses Bild von Jesus als dem Haupt und der Gemeinde als seinem Leib beschreibt eine Beziehung, die viel näher und viel inniger ist als die eines Untertans zu seinem König. Haupt und Leib stehen eben in einer inneren, lebensmäßigen Einheit. Wisst ihr, der König, der steht vor mir. Hier bin ich, da ist der König. Und wenn du zu Jesus diese Beziehung als König hast, ist das groß, ist sicher auch richtig, ist ja nicht falsch. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Da denke ich mir, warum ist das gut? Jesus sagt, denn wenn ich nicht weggehe, dann würde dieser Tröster nicht kommen, der in euch hineinkommt. Das heißt, Jesus steht jetzt mir nicht mehr nur gegenüber von außen, sondern Jesus kommt in uns hinein durch den Heiligen Geist. Er wohnt in uns. Und da entsteht jetzt eine Beziehung, die nicht nur eine Außenbeziehung ist, sondern die mit einmal zu einer Innenbeziehung wird. Haupt und Leib stehen einer lebensmäßigen inneren Einheit. Sie sind nicht nur organisatorisch, sondern organisch miteinander verbunden. Durch den Heiligen Geist besteht eine innere verborgene Beziehung, ist das Haupt organisch mit allen Gliedern seines Leibes verbunden. Und das Haupt handelt durch die Glieder, durch seine Gemeinde. Die Impulse des Hauptes leiten und koordinieren den ganzen Leib. Haupt und Leib stehen in einer Lebens- und Schicksalsgemeinschaft. Was dem einen widerfährt, widerfährt auch dem anderen. Wenn meine rechte Hand in Adelboden ist, dann kann mein Restkörper nicht sagen, ich bleibe in Berlin. Ja, das gehört immer zusammen. Haupt und Glieder und der Leib bleiben ab jetzt für alle Zeiten eine Lebens- und Schicksalsgemeinschaft. Was das Haupt betrifft und das Haupt angeht, betrifft immer auch den Leib und die Glieder. Das heißt, alles, was in Zukunft Jesus betrifft und angeht als das Haupt. Alles, was in Zukunft Jesus tun wird an Herrschaft, an Heilsvermittlung, all das tut er immer in dieser Einheit mit seinem Leib. Jesus und sein Leib können durch die Äonen hindurch nicht mehr als getrennt voneinander gedacht werden. Und deshalb kann Paulus von Haupt und Gliedern gemeinsam als von dem Christus sprechen. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Der Christus ist jetzt ein neuer Begriff, mit dem Paulus Haupt und Glieder, Jesus und seine Gemeinde als Einheit beschreibt. Der Christus. Und Paulus drückt geradezu Unfassbares aus, wenn er schreibt in Epheser 1, 22 bis 23, Gott hat alles den Füßen Jesu unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Und jetzt kommt's. Die Fülle, oder man kann auch übersetzen, die Vervollständigung dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt doch, die Gemeinde ist die Vervollständigung Jesu. Und das heißt ganz weit runtergebrochen, Jesus ist ohne dich unvollständig. Das ist doch ein tolles Ding. So wie bei dir, weiß ich nicht, fehlt dir der kleine Finger. Ja, kannst noch leben, aber du bist unvollständig. Und du merkst es auch. Der fehlt. Und so bist du ein Glied an seinem Leib. Du bist seine Vervollständigung. Und ohne dich würde Jesus was fehlen. So wie bei uns ja schon gefehlt hat, wo jetzt der Daniel weg war. Ne? Also mir hat er gefehlt. Habe ich ihm gleich gemerkt. Fehlt. Das ist eine unglaubliche Aussage, dass dieser Jesus, der alles in allem erfüllt, dass der seinerseits eine Vervollständigung hat. Seine Gemeinde, uns. Das ist unglaublich. Haupt und Glieder bilden den Christus. Israel ist die Braut des Christus. Die Gemeinde ist der Leib des Christus. Und eine vollkommenere Einheit als die Einheit eines Leibes ist schlechterdings nicht denkbar. Israel soll einmal in der Hochzeit des Lammes ein Leib mit dem Christus werden. So wie Mann und Frau ein Leib werden. So soll in der Hochzeit des Lammes auch Israel ein Leib mit dem Christus werden. Aber wir sind jetzt schon sein Leib. Und Israel soll dann in der Hochzeit des Lammes, wenn Christus wiederkommt, auch ein Leib mit ihm werden. Und wir dürfen es heute schon sein. Jeder Einzelne von uns. Also halten wir fest, Jesus ist König. Aber für uns will er noch mehr als nur König sein. Gott ist König. Aber für uns will Gott noch mehr als nur König sein. Für uns ist Gott unser Vater. Nochmal eine kleine Szene, um den Unterschied zu zeigen. Wenn ein Königskind den Thronsaal betritt, dann kann es dem Vater als König gegenübertreten, wie alle anderen auch. Vielleicht um einen Auftrag zu empfangen. Es kann aber auch auf den Schoß des Vaters springen und als sein geliebtes Kind ihm so näher sein, als jeder Untertan im Thronsaal. Also diese kleine Szene zeigt den Unterschied. Mir geht es also nicht darum, in irgendeiner Weise die Königsherrschaft Jesu klein zu machen, sondern mir geht es darum zu zeigen, dass er für uns noch viel mehr sein möchte als nur König. Einen Aspekt der Hauptschaft Jesu im letzten Horizont des Heilshandelns Gottes möchte ich an der Stelle noch ansprechen. Paulus schreibt davon in Epheser 1, 9 bis 10. Gott hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Wow. Gott teilt uns ein Geheimnis mit. Herzensgeheimnisse Gottes, die er uns mitteilt, mit uns teilt. Gott hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Nach seinem Wohlgefallen, also was ihm richtig gut gefällt, dass er sich vorgenommen hat in dem Christus. Also Gott hat sich was ganz fest vorgenommen in der Person Christi, Jesu, der soll das ausführen. Für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Also es gibt ganz viele Zeiten und die verwaltet Gott. Und für die Verwaltung dieser ganzen Fülle der Zeiten, dafür hat er sich ein Ziel gesetzt. Und jetzt kommt's. Alles, griechisch tapanta, das All. Alles unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Hier steht sogar im griechischen Wort, das müsste man, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, mit aufzuhaupten in dem Christus. Ja, das wäre so die direkte wörtliche Übertragung dieses griechischen Begriffes. Aufzuhaupten. Aber weil es diesen Begriff weder im Deutschen noch, so ich weiß, im Schweizerdeutsch gibt, darum übersetzt man das dann immer mit unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Also, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, soll am Ende der Heilswege Gottes Christus einmal das Haupt seiner ganzen Schöpfung sein. Das Ziel Gottes für die Verwaltung der Fülle der Zeit ist es, einmal alles das All unter Christus als Haupt zusammenzufassen, aufzuhaupten in den Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, kein Bereich bleibt hier außen vor. Unser Haupt soll einmal zum Haupt der ganzen Schöpfung werden. Was für eine Perspektive. Jetzt wollen wir miteinander ein Lied singen. Ich würde euch bitten, das Schweizer Lied nochmal, ja? König auf mein Herz. Das singen wir jetzt miteinander. Das singe ich sonst nie. Und danach möchte ich dann noch den letzten Teil machen. Ich danke Gott für den Regen, von daher, ihr habt es nicht eilig. Wir haben jetzt viel gesehen, was Gott für uns ist und für uns sein will. Schöpfer und Richter, Retter und Erlöser, Vater, Herr, König und Haupt. Und über vieles, vieles haben wir noch nicht gesprochen, was mir auch sehr kostbar wäre. Jesus als unser Freund, welch ein Freund ist unser Jesus. Jesus als der Lehrer, wir als seine Schüler, wir können lernen bei ihm. Jesus als der hohe Priester, der uns vertritt vor dem Vater, der unsere Schuld sühnt. Der Herr, unser Arzt. Was für ein kostbarer Schatz, wenn du dann Krankheitsnöte hast und weißt, der Herr ist mein Arzt. Und ich denke an die Ich-Bin-Worte Jesu, die für sich genommen noch einmal das weiße Licht dieses Gottes Ich Bin in diese sieben Ich Bin, sind auch wieder sieben, faszinierend, das ist für mich die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Ich Bin, das ist das weiße Licht. Und Jesus sagt in den sieben Ich-Bin-Worten, sieben Stück, sieben Spektralfarben, Ich Bin. Der Weg zu Gott. Ich bin die Wahrheit von Gott. Ich bin das Leben mit Gott. Ich bin die Tür zu Gott. Auf die Weide Gottes. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte, der mich durchs Leben führt. Ich bin die Auferstehung und das Leben im Angesicht des Todes. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das Brot des Lebens für jede Lebenssehnsucht. Also hier wird nochmal alles das auch in den Ich-Bin-Worten gebrochen, was Gott, was Jesus für uns sein möchte. Wir sehen also, unser Thema, kann es immer nur wiederholen, ist ebenso unerschöpflich wie Gott selbst. Ein Schlussakzent möchte ich aber jetzt noch setzen. Einen sehr persönlichen Aspekt dessen, was Gott für uns sein will. Gott will für uns sein, der Gott, der genügt. Der Gott, der genügt. Wir lesen das zum ersten Mal in 1. Mose 17, Vers 1. Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien Jahwe dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai. Ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Wörtlich heißt das ganz. Also nicht vollkommen im Sinne von unfehlbar sein, sondern im Sinne von ganz sein. Unser kleines Enkelkind ist ganz. Da ist alles dran. Aber alles darf noch wachsen. In diesem Sinne spricht die Bibel von Vollkommenheit. Nie im Sinne von Sündlosigkeit, das was uns angeht. Aber im Sinne von Ganzheit. Wandle vor meinem Angesicht und sei ganz, ganz mit mir. Gott offenbart sich hier zum allerersten Mal in seiner Offenbarungsgeschichte. Als El Shaddai. Als Gott der Allmächtige. El heißt Gott. Und das Wort Shaddai leitet sich von Schad, Mutterbrust, ab. Die Allmacht, um die es hier geht, weshalb man Gott der Allmächtige übersetzt hat, die Allmacht, um die es hier geht, ist also die Macht der stillenden Mutter über ihr Kind. Diese stillende Mutter hat die Allmacht über ihr Kind, als stillende Mutter. Und da sehen wir, dass es hier um eine Macht der Liebe und der Hingabe geht. Für das neugeborene Kind ist die Mutterbrust alles, was es braucht. Und deshalb kann man El Shaddai auch übersetzen mit der Allgenugsame. Oder, wie ich es am schönsten und treffendsten finde, der Gott, der genügt. So wie das neugeborene Kind die Mutterbrust braucht, so brauchen wir Gott. Und so wie das Kind an der Mutterbrust gestillt wird, zur Ruhe kommt, alles empfängt, was es jetzt braucht, so möchte Gott auch unsere Sehnsucht und unseren Lebenshunger stillen. Gott möchte uns alles sein, was wir brauchen. Wir dürfen in ihm zur Ruhe kommen, so wie die Mutterbrust dem Kind genügt. So möchte Gott uns genügen. Gott ist der Gott, der genügt. Und diese Selbstoffenbarung Gottes als El Shaddai, die geschieht ja jetzt nicht im luftleeren Raum. Die hat ja einen konkreten Hintergrund, warum sie gerade an dieser Stelle geschieht. Abraham hatte einen ganz zentralen Lebenswunsch, der ihn völlig ausgefüllt hat, und das war der Wunsch seines Lebens schlechthin. Er wollte ein Kind, einen Sohn, einen Erben haben. Doch bis zu seinem 86. Lebensjahr geschah nichts, blieb ihm dieser Wunsch unerfüllt. Dann griff er zur Selbsthilfe, zeugte mit der Magd seiner Frau einen Sohn. Daraufhin herrschte 13 Jahre Funkstille zwischen Gott und Abraham. Und dann, nach 13 Jahren Funkstille, nimmt Gott den Faden wieder auf und tritt seinerseits wieder in die Kommunikation mit Abraham ein. Wie aus dem Nichts spricht Gott Abraham wieder an und gibt ihm eine zweite Chance. Und diesen Neuanfang verknüpft Gott mit seiner erstmaligen Selbstoffenbarung als El Shaddai, als der Gott, der genügt. Und damit will Gott dem Abraham sagen: Abraham, du hast einen ganz zentralen Lebenswunsch, eine ganz tiefe Lebenssehnsucht, die dich umtreibt. Und diese Lebenssehnsucht hat dich auf einen Irrweg geführt. Du hast die Erfüllung deiner Sehnsucht auf einem eigenen Weg gesucht. Doch ohne mich führt deine Sehnsucht immer auf falsche Wege. Und Abraham, bevor wir jetzt mit deinen Wünschen und deinen Sehnsüchten weitermachen, möchte ich gern, dass du erkennst: Ich bin der Gott, der genügt. Wenn du mich hast, hast du alles. Und wenn du mich nichts hast, hast du nichts. Dann ist alles, was du hast, nichts. Ich will dir alles sein, was du brauchst. Ich bin der Gott, der genügt. Und wenn du das, Abraham, jetzt verstanden hast, dann lebe vor meinem Angesicht und sei ganz. Lebe ganz mit mir. Mach keinen Spagat. Bisschen rechts, bisschen links, bisschen Gott, bisschen Welt, bisschen er, bisschen ich. Lebe ganz mit mir. Mach ganze Sache mit mir. Denn weniger genügt mir nicht. Ich bin der Gott, der genügt. Aber ich bin auch der Gott, dem nichts genügt, was weniger ist als das Ganze von dir. Und wenn wir ganz mit ihm leben, dann wird Gott uns auch ganz erfüllen. Leer in uns bleiben nur die Räume, die wir ihm vorenthalten. Gott ist der Gott, der genügt. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 19: Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Christus Jesus. Also, alles, was wir brauchen, gibt uns Gott, innerlich und äußerlich. Und was er uns nicht gibt, das brauchen wir nicht. So einfach ist es. Was er uns nicht gibt, brauchen wir nicht. In Epheser 1, Vers 23 sagt Paulus: Jesus ist der, der alles in allen erfüllt. Er erfüllt alles in allen. Das heißt doch, dass Jesus jeden leeren Raum unseres Lebens ausfüllen möchte. Mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Und das eben nicht nur in dir und mir, nicht nur alles in einigen, sondern Paulus zieht diese Linie noch weiter, bis in den letzten Horizont der Heilswege Gottes. Er wird erfüllen alles in allen. 1. Korinther 15, 28: Wenn ihm alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allen. Alles in allen. Nicht nur ein bisschen in einigen, sondern alles in allen. Das ist das Ziel Gottes, das Ziel seiner gesamten Heilsgeschichte. Er möchte sein, alles in allem. Das ist der letzte Horizont der Heilswege Gottes. Und wir dürfen heute schon mit diesem Gott leben, der alles in allen erfüllt, mit dem Gott, der genügt. Mit dem Gott, der jeden leeren Raum unseres Lebens mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart ausfüllen möchte. Paulus fasst es deshalb mit einem ganz kurzen persönlichen Bekenntnis zusammen, Philipper 1, 21. Christus ist mein Leben. Mein Leben. Nicht nur Teil meines Lebens, ein Bereich meines Lebens, sondern Christus ist mein Leben, 100%. Christus ist mein Leben. Umfassender kann man es nicht ausdrücken. Was will Gott für dich sein? Dein Leben. Alles. Gott ist der Gott, der genügt. Und damit wollen wir diese kleine Reihe hier in Angeboten schließen. Gott ist der Gott, der genügt. Und deine erste Stunde hast du gesagt, Christus genügt. Kolosserbrief. Damit hast du angefangen. Und da schließt sich der Kreis. Gott ist der Gott, der genügt.
Ja, lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus die Genüge haben. Und danke dir, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns gekommen bist. Dass du in uns Wohnung machst. Dass wir zu dir, Abba, lieber Vater, rufen dürfen und mal du uns dieses Bild immer wieder vor Augen, dass wir wie Kinder, die zu ihrem Papa auf den Schoß sitzen, genauso dürfen wir zu dir kommen und uns darüber freuen. Danke für diesen Morgen. Danke für diesen wunderbaren, für diese wunderbaren Worte und dass wir uns auch freuen durften. Danke dir jetzt für deinen Segen. Amen. Ja, wir singen zum Schluss noch das Lied Du hast Erbarmen. Können wir?
Ja.
Ja, können wir auch. Dann wechseln wir. Ich habe mal kurz nachgeschaut, wie es mit dem Wetter aussieht. Der Regen lässt langsam nach, aber es kann bis gegen Abend noch immer wieder ein bisschen Regentropfen geben. Ist also ein bisschen, also wenn man eine Wanderung macht, dann muss man sicher einen Regenschutz mitnehmen, damit man nicht ganz durchnässt ist. Ich habe für mich gedacht, dass heute Nachmittag, wenn es so schlechtes Wetter ist, dass man 4 oder 4:30, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist 4:30 besser, dann hat man noch ein bisschen mehr Freiheit, dass wir hier entweder über das aktuelle Zeitgeschehen sprechen, das muss ich allerdings noch mit Rainer Wörz absprechen, er ist jetzt gerade nicht da, oder dass ich den Vortrag von Wolfgang Leisenberg zeige, Bibel und Wissenschaft. Das ist ein Videovortrag, da sehen wir ihn und hören ihn. Wenn eins von beiden, also ich würde jetzt mal sagen, heute Nachmittag 4:30, für alle, die Interesse haben, entweder aktuelles Zeitgeschehen oder eben diesen Vortrag. Lasst euch überraschen, ja? Oder? Nein, er wollte nichts. Ach, gut. Ja, vielleicht gibt es sonst noch etwas, was heute Nachmittag geplant ist, wo sich andere anschließen können? Ja, sind alle auf abwartender Position. Vielleicht ist heute Nachmittag auch ein bisschen Schlafen und Lesen angesagt oder Sauna oder was auch immer. Gut, dann ja. Ja.
Aber das ist genau die Zeit von 4 bis 6, wo die Bogenwellen aufhören.
Okay.
Ich meine, das ist ein bisschen
vorverlegen. Ich war gerade so froh, ich dachte, ihr seid alle hier und ich im Noten.
Ich gehe mit dir.
Okay. Okay. Also wann, ab wann haben die offen?
Die haben immer um 4 auf und ich könnte mir vorstellen, dass sie heute ab 3 aufmachen.
Okay. Also ich könnte ja vielleicht mal fragen, ob sie heute einfach vielleicht schon ab 3 öffnen.
Oder dass sie den Vortrag von 3 bis 4
nehmen. Es ist ja auch so, wenn ich es in die Mitte setze, dann ist der ganze Nachmittag ein bisschen zerstückelt. Ja, und wenn ich so gegen Ende... Ja, wir lassen das. Ich frage mal, ob man schon früher in... Wellnessbereich gehen kann heute. Ich glaube, da sind die schon flexibel. Gut, ja?
Also wir werden mit dem Bus 2:10
ja.
ab Adenbodenbosch Richtung Rohrbach fahren
ja.
und dann über diese Hängebrücke nach Furtigen laufen, da Kaffee trinken und mit dem Bus zurückfahren. Also
wann geht der Bus?
10:02.
10:02 da unten.
Ja? Nee, an der Post.
An der Post. 10:02 an der Post. Gut. Schön.
Die kennen keinen Schwenken.
Ja. Gut, also dann wünsche ich allen einen schönen Nachmittag.
Du darfst.